DW Menschen und Märkte.
Gegen IWF-Chefin Lagarde ermittelt die Justiz. Die Konjunkturaussichten trüben sich zusehends ein, auch an der Börse. In Portugal verschärft die Krise das Problem der Landflucht. Und ohne CPH hält kaum ein Etikett. Ein Mittelständler aus Essen ist Weltmarktführer bei Klebstoffen. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. In der Finanzwelt sitzt sie an einer ganz wichtigen Stelle, Christine Lagarde. Die ehemalige Leistungssportlerin ist die Chefin des Internationalen Währungsfonds. Aber seit Jahren schon wird sie von Schatten aus ihrer Vergangenheit verfolgt. Aus ihrer Zeit als französischer Finanzministerin stammt ein Verfahren, in dem sie bereits mehrfach als Zeugin vernommen worden ist. Nun wird sogar gegen sie ermittelt. Kerstin Gallmeier mit Einzelheiten.
Christine Lagarde wird Nachlässigkeit in der Affäre um den französischen Skandalunternehmer Bernard Tapie vorgeworfen. In ihrer Funktion als französische Finanzministerin soll sie Tapie 2008 unrechtmäßig zu 400 Millionen Euro Entschädigung aus der Staatskasse verholfen haben. Der umtriebige Unternehmer hatte Anfang der 90er Jahre seine Anteile an dem Sportartikelhersteller Adidas an die Staatsbank Crédit Lyonnais verkauft. Ein Jahr später veräußerte diese sie für das Doppelte weiter. Tapie klagte daraufhin jahrelang vor Frankreichs Gerichten, ohne Erfolg. Als Finanzministerin von Sarkozy setzte Lagarde dann ein Schiedsgericht ein, das die Millionenentschädigung anordnete. Das Pikante daran, Tapie hatte 2007 Nicolas Sarkozy im Präsidentschaftswahlkampf unterstützt. Gestern war Christine Lagarde in der Sache zum vierten Mal vom französischen Gerichtshof ausführlich vernommen worden. Sie kündigte an, gegen das Ermittlungsverfahren Berufung einzulegen. Einen Rücktritt von ihrem Posten als Chefin des Internationalen Währungsfonds schließt Lagarde aus. Noch am Nachmittag will sie nach Washington zurückkehren.
Kerstin Gallmeier aus Paris. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft scheint zu kippen. Chefs und Manager sind längst nicht mehr so zuversichtlich. Und auch die Verbraucher sind, was die Entwicklung der Konjunktur angeht, inzwischen sehr skeptisch. Das zeigt der aktuelle GfK-Index eindeutig. Wie sehen das die Händler an der Frankfurter Börse? Ulla Herrmann hat nachgefragt.
Das Konsumklima in Deutschland hat sich überraschend abgekühlt. Schuld daran die vielen Krisen in der Welt, meint Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank. Vor allem aber
Ukraine. Das ist das Thema, warum der GfK-Konsumklima-Index zumindest von den Konjunkturerwartungen eingebrochen ist. Der Index insgesamt hat ja gar nicht so stark nachgegeben. Ich denke aber, da muss man keine Krise draus stricken, denn wenn sich die Lage in der Ukraine zumindest stabil zeigt, wird die nächste Zahlenreihe des GfK-Konsumklima-Index deutlich besser werden.
Dennoch, vorerst sind die Verbraucher verunsichert. Das Konsumklima hierzulande ist so schlecht wie selten. Man fürchtet Folgeschäden der Handelssanktionen durch Russland. Doch auch die deutschen Unternehmer sorgen sich um ihre Zukunft. Zuvor schon war der IFO-Geschäftsklimaindex zum vierten Mal hintereinander zurückgegangen. Wird die deutsche Wirtschaft etwa einen Gang zurückschalten, fragen sich Pessimisten. Kapitalmarktexperte Bader gibt jedoch Entwarnung. Die schwachen GfK-Daten bedeuten
nichts, gar nichts, weil die Anschaffungsneigung, die längerfristige, auf dem Niveau geblieben ist. Das heißt, die großen Anschaffungen, Autos, Möbel, wollen die Deutschen nach wie vor kaufen.
Auch Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der Frankfurter KfW-Bank, ist zuversichtlich für die Konjunkturentwicklung.
Wir bleiben auch dabei, dass wir zum ersten Mal seit 3 Jahren deutliches Wachstum in etwa der Größenordnung 1,5% sehen werden, nach 2 Jahren fast Stagnation. Getragen wird das von den Haushalten, das wird getragen vom Konsum.
Denn trotz des Dämpfers bei der Konsumlaune, das große Sparen ist bei den deutschen Verbrauchern nicht ausgebrochen. Grund dafür auch ein robuster Arbeitsmarkt, so KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner.
Der Arbeitsmarkt ist im Moment die Hauptstütze. Wir haben eine rekordhohe Beschäftigung in Deutschland. Wir haben Tarifabschlüsse, die zu Reallöhnsteigerungen jetzt schon im 4. Jahr in Folge geführt haben. Das stützt insgesamt natürlich das Konsumverhalten der privaten Haushalte und das ist die Hauptstütze der Konjunktur.
Außerdem bleiben die Zinsen dauerhaft niedrig. Auch deswegen werden die Leute weiter einkaufen, sich gerne etwas Teures gönnen. Denn angesichts mickriger Zinsen auf dem Konto lohnt es sich einfach nicht zu sparen. Man gibt sein Geld lieber aus. Erst jüngst hatte zudem der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi klargemacht,
so klar, wie man es nur klar machen kann, dass das Ende der geldpolitischen Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Zur Not wird er wahrscheinlich den Haushalten Geld vor die Haustür schütten, damit die Konjunktur läuft.
Ist Kapitalmarktexperte Halver überzeugt. Die deutschen Einzelhändler wird es jedenfalls freuen. Denn damit bleiben die Verbraucher noch eine Weile bei der Stange, gehen weiterhin munter shoppen. Wenn die Geschäfte gut laufen, gut auch für den Aktienmarkt. Der DAX zeigte sich jedenfalls kaum beeindruckt von den schlechten Wirtschaftsdaten. Er rutschte nur geringfügig ab.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Ulla Herrmann. Zu den am härtesten von der Finanz- und Schuldenkrise betroffenen Ländern gehört Portugal. Zwar ist das Land wieder auf dem Weg der Besserung, doch wie üblich kommt das bei den einfachen Menschen immer erst ganz zum Schluss an, wenn überhaupt. In Fratão, ein Dorf in der Mitte Portugals, spürt man das ganz besonders deutlich, hat Daniel Sulzmann festgestellt. Die Krise hat nämlich ein sowieso schon bestehendes Problem noch einmal deutlich verschärft, die Landflucht.
Wenn die Glocke der Kirche am Marktplatz von Fratel läutet, hell und klar, dann hört ihr kaum noch jemand zu. Fratel, eine Gemeinde ziemlich genau in der Mitte von Portugal, zwischen Leiria und Castelo Branco, leidet seit Jahren, wie viele andere Dörfer auch, unter dem Verlust der Jungen. Die Alten bleiben. Aber auch die sind nicht mehr viele. Bürgermeister José Pereira Correa ist selbst schon 73 Jahre alt. Schon die Größenverhältnisse machen deutlich, dass nur noch ganz wenige Menschen diese Gemeinde auf dem Land bevölkern. Diese Gemeinde hat rund 1000 Einwohner und das auf 100 Quadratkilometer. Man stelle es sich vor, ein Gebiet 10 Kilometer lang und 10 Kilometer breit, darauf verstreut 1000 Einwohner. Fratel bekommt wie viele portugiesische Gemeinden das Geld aus Lissabon zugeteilt. Die Steuern, die die Gemeinde erheben kann, sind eher symbolisch. Da hilft es dann auch nichts, mit den berühmten Steuervergünstigungen Unternehmen anlocken zu wollen.
In Vila Velha de Rodão, este ano, nas assembleias municipais.
In Vila Velha de Rodão wird im Kreistag immer wieder diskutiert, welche Steuervergünstigungen wir Unternehmen geben können. Denn die Bemühungen, hier jemanden anzusiedeln, ist wirklich groß. Es kommt aber niemand. In der Nähe wird noch Zellulose produziert, der Ausgangsstoff für die Papierproduktion. Das war's dann auch. Die Menschen, die noch in Fratel leben, sind alt. Und sie können es sich wegen der schlechten Wirtschaftslage und ihren Minirenten nicht mal leisten, in einem Laden etwas zu kaufen. Es könnte ja zu teuer sein. Das Einkaufszentrum ein paar Kilometer weiter lockt mit Dumpingpreisen alle, die noch Geld haben. Die anderen sitzen alt und meist deprimiert in der Sonne. So wie José Pinto Ribeiro. Er ist 84 Jahre alt. Das war ein guter Landkreis. Es gab viel Arbeit für Schäfer und in der Landwirtschaft, auch wenn es schwere und schlecht bezahlte Arbeit war. Aber wenigstens hatten die Leute Arbeit und ihren Lohn am Ende der Woche. Dass er selbst schon 36 Jahre in Lissabon gearbeitet hat und erst im Alter zurückgekommen ist, das zeigt, dass schon früher in Fratel die Perspektiven nicht besonders erbaulich waren. Nur jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Manuela Flores betreibt einen Laden in Fratel. Der einzige neben dem Supermarkt und einigen kleinen Cafés. Die Geschäfte gehen furchtbar schlecht, klagt sie. Und das liegt wohl nicht nur an ihrem Sortiment. Sie verkauft von allem ein bisschen. Kleidung, Lampen, Bettbezüge, Nippes, Kitsch. Fast ein sogenannter China-Laden in einer klitzekleinen Version.
Mau. Muito mau.
Das Geschäft geht schlecht, sehr schlecht. Ich verkaufe nichts. Die Leute haben kein Geld. Die meisten hier sind alt, haben sehr niedrige Renten. Das Geld reicht kaum für Medikamente und Essen. Da bleibt nichts übrig. Manuela Flores ist 54. Sie zählt damit noch zu den Jungen. Aber auch ihre Kinder sind nicht mehr da. Eine meiner Töchter hat studiert und ist in Leiria verheiratet, arbeitet dort. Die andere ist gerade mit dem Studium fertig geworden und will weiter studieren. Mein Mann arbeitet in Castelo Branco, fährt dorthin jeden Tag zur Arbeit. Fratel, das Dorf ohne die Jungen, ist nur noch im Sommer halbwegs belebt, wenn so manche Familie hier ihren Urlaub verbringt. Und die Zukunft? Wie wird es sein in dieser Gemeinde mit gerade mal 9 Kindern im Kindergarten und 12 Kindern, die in der Kreisstadt zur Schule gehen? José Pinto Ribeiro, der 84-Jährige, hat da seine ganz eigenen und nicht besonders optimistisch klingenden Prognosen.
Die Zukunft.
Wie im ganzen Land wird es wohl immer schlechter werden. Es gibt keine Innovation, nichts verändert sich, alles bleibt gleich.
Eine Reportage von Daniel Sulzmann aus Portugal. Wenn Sie demnächst ein Bier trinken, dann schauen Sie doch einmal auf das Etikett. Wenn Sie ein Baby wickeln, dann schauen Sie doch einmal die Windel genauer an. Es ist nämlich recht wahrscheinlich, dass Sie dabei das Kürzel CPH entdecken. Die Chemie-, Produktions- und Handelsgesellschaft mit Sitz im westfälischen Essen ist nämlich ein Weltmarktführer im Bereich von Klebstoffen. Klaus Deuse hat den Betrieb besucht.
Die hellbraune Substanz in dem Glas, in dem Chemiker Dr. Oliver Grothkopp herumrührt, ist zäh und klebrig.
Das ist jetzt hier ein Muster für ein Etikettierleim auf biologischen Polymeren. Und ich werde jetzt verschiedene Parameter von diesem Leim hier feststellen. Das ist zum Beispiel die Abbindezeit, die Zeit bis zum Faserriss, Viskosität, pH-Wert, und damit definieren wir dann grob, in welche Richtung dieser Leim dann eingesetzt werden kann.
Im Labor der Chemischen Produktions- und Handelsgesellschaft CPH in Essen beschäftigt sich ein Dutzend Chemiker mit der Entwicklung von speziellen Klebstoffen, die unter anderem für die Etikettierung von Getränkeflaschen und Verpackungen, für Zigaretten oder für Babywindeln benötigt werden. 300 Mitarbeiter beschäftigt CPH am Stammsitz in Essen. Außerdem betreibt das weltweit agierende Unternehmen noch Produktionsstätten in der Ukraine, in Portugal und Südafrika. Über 90% von den in Essen jährlich hergestellten 50.000 Tonnen Klebstoff gehen in den Export, sagt Unternehmensgründer Gerwin Schüttpelz. Auf dem Sektor der Etikettierklebstoffe firmiert CPH inzwischen als Weltmarktführer, der dafür sorgt, dass die Etiketten von namhaften Unternehmen auf deren Produkten auch bei großen Temperaturunterschieden haften bleiben.
Nestle als weltgrößter Hersteller von Mineralwasser gehört dazu. Etikettiert wird aber nicht nur auf Glasflaschen, sondern natürlich auch auf PET-Flaschen. Coca-Cola gehört zu unseren Kunden. Fast jedes Gebinde, jede Verpackung muss irgendein Etikett bekommen, und dort sind wir überall dabei.
Von der Bodylotion und die Bierflasche über den Energieriegel bis zum Haarshampoo. Der Jahresumsatz liegt bei rund 100 Millionen Euro. Der größte Anteil, so Gerwin Schüttpelz, entfällt auf große internationale Brauereien.
Also wenn Sie heute eine Flasche Heineken oder Carlsberg oder die großen Namen in die Hand nehmen, sind die weltweit mit unserem Klebstoff etikettiert.
Nicht zu vergessen deutsche Brauer von Premiumbieren und Zigarettenhersteller. Davon hätte Gerwin Schüttpelz vor 30 Jahren nicht zu träumen gewagt.
Ich war Student, habe während der Semesterferien ein bisschen Geld als Lkw-Fahrer verdient, kam mit Klebstoffauslieferung erstmal in Verbindung, habe dieses Geschäft für die Firma, für die ich damals gearbeitet habe, als Aushilfsfahrer entwickelt. Nach einer gewissen Zeit war die Entwicklung so weit, dass ich glaubte, vielleicht ein bisschen Provision dafür anfragen zu dürfen. Und die damalige Chefin hat dann gesagt, du kriegst nichts, wenn du da so glaubst, alles klug und selbst machen zu können, dann mach es doch selbst. Und damit war ich den Fahrerjob los.
Aber Jurastudent Schüttpilz wusste schon, welche Unternehmen Klebstoffe benötigen, nämlich Buchbindereien, Brauereien und Papierverarbeitungsbetriebe. Und dann begann er mit seiner ersten, wie er heute schmunzelnd anmerkt, profanen Entwicklung.
Ich habe nämlich in einem alten Holzbottich angefangen, Kleister anzusetzen und habe den in die papierverarbeitende Industrie, sprich zur Herstellung von Brötchentüten, verkauft.
Der nächste Schritt bestand darin, Klebstoffe für Etiketten auf Getränkeflaschen zu entwickeln. Heute werden in Essen an jedem Tag bis zu 3 Hochseekontainer mit jeweils 20 Tonnen Klebstoffen, unter anderem für große Brauereien in Mittel- und Südamerika sowie Asien, beladen. Nur zur Verdeutlichung der Größenordnung. Um 1 Million Flaschen zu etikettieren, benötigen die Brauereien gerade einmal 100 Kilogramm Klebstoff. Trotzdem gibt es für die Chemiker im Entwicklungslabor von CPH noch genug zu tun. Denn gerade für den Markt in Südamerika und Asien benötigt man Klebstoffe, die auch bei tropischem Klima und gleichzeitig eisiger Kühlung halten. Gelagert werden die Flaschen für Barbecues in diesen Regionen, nämlich traditionell in Eiswasserbottichen.
Die Eiscubes schwimmen da drin rum und die Flaschen stehen stunden- oder tagelang in diesem Pool, in diesem Wasserbecken. Und dort muss der Klebstoff eiswasserbeständig sein, damit das Etikett drauf bleibt. Das sind Anforderungen, die wir fast überall außerhalb Europas haben.
Mit dem Zusatz von Chemikalien ließe sich dieses Problem zügig lösen. Aber das Unternehmen aus dem Ruhrgebiet hat schon früh nach Alternativlösungen gesucht. Seit 1983 setzt man auf umweltverträgliche Klebstoffe. Ein ökologischer Ansatz, der sich als Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt auch ökonomisch ausgezahlt hat.
Produkte wie Formalin, wie Schwermetalle, wie Zink, Borax, Kupfer, Konservierungsmittel und so weiter sind bei uns schon seit vielen Jahren aus dem Produkt, und zwar auf Eigeninitiativen.
Und nicht durch Gesetzgebungsverfahren. Und weil der Mensch schon ganz früh mit neu entwickelten Produkten in Berührung kommt, setzt Schüttpilz auf besondere Verträglichkeit.
In Babywindeln geht sehr, sehr viel Schmelzklebstoff. Und das ist auch unsere Idee. Wir wollen mit diesem biologisch abbaubaren Schmelzklebstoff auch da noch mehr, ich sag mal, ungefährliche Produkte an den Popo vom Baby bringen.
Ob in Babywindeln oder auf Bierflaschen. Auch wo nicht CPH draufsteht, ist weltweit entwickeltes Öko-Know-how von CPH aus Deutschland mit drin.
Mit dieser Reportage von Klaus Deuse aus Essen, der heimlichen Weltmetropole der Klebstoffe, endet unser heutiger Podcast. Christoph Grove in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse und verabschieden sich. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.